Wir hören auf das Wort Gottes für diesen Gottesdienst und sind in Daniel 5 in den Versen 1 bis 30 und wir hören auf Ausschnitte aus Daniel 5. Der König Belsazar machte seinen 1000 Gewaltigen ein großes Mahl und vor den 1000 trank er Wein. Da brachte man die goldenen Gefäße aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und rühmten die Götter. In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes und der König sah die Hand, die schrieb. Da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn, seine Hüftgelenke erschlafften und seine Knie schlugen aneinander. Da kamen alle Weisen des Königs herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch dem König ihre Deutung mitteilen. Daraufhin wurde Daniel vor den König geführt. Nun, wenn du die Schrift lesen und mir die Deutung mitteilen kannst, darfst du dich mit Purpur begleiten, dazu mit einer goldenen Kette um deinen Hals, und du sollst als Dritter im Königreich herrschen. Du, o König, der höchste Gott, hatte deinem Vater Nebukadnezar das Königtum und die Größe und die Majestät und die Herrlichkeit verliehen. Als aber sein Herz sich erhob und sein Geist sich bis in zur Vermessenheit verstockte, wurde er vom Thron seines Königtums gestürzt und man nahm ihm seine Majestät. Und er wurde von den Menschenkindern ausgestoßen und sein Herz wurde dem Tiere gleich, bis er erkannte, dass der höchste Gott Macht hat über das Königtum der Menschen und dass er darüber einsetzt, wen er will. Und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewusst hast. Und du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben, und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht, und ihr habt Wein daraus getrunken, und du hast die Götter aus Silber und Gold, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und nicht verstehen. Aber den Gott, in dessen Hand dein Odem ist, und bei dem all deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Da wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Und dies ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dies ist die Deutung des Wortes Mene. Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Daraufhin gab Belsazar Befehl und man bekleidete Daniel mit Purpur, dazu mit einer goldenen Kette um seinen Hals und man rief über ihn aus, dass er der drittmächtigste im Königreich sei. In derselben Nacht wurde Belsazar, der chaldäische König, getötet. Allmächtiger Gott und Vater, im Namen von Jesus Christus kommen wir zu dir und beten dich an. Wir ehren dich als den Allmächtigen, der über allem, was in dieser Schöpfung ist und über allem, was in dieser Geschichte geschieht, der Herr ist. Du allein bist es. Und wir danken dir, dass wir in Jesus zu dir kommen dürfen und dass wir in Jesus in deiner Gegenwart stehen dürfen, dass wir gereinigt und gerechtfertigt und geheiligt sind durch ihn. Und wir preisen dich über diese Barmherzigkeit, die du unserem Leben geschenkt hast. Dass wir singen und beten dürfen, mein Retter, mein Erlöser. Und wir danken dir, dass wir auch an diesem Morgen hier zusammenkommen können. Jung und alt, schon ganz lang dabei im Glauben an dich, ganz neu im Start oder noch vor der Tür und überlegen, einzusteigen und sich zu entscheiden, Jesus Christus das Ja-Wort zu geben. Wir danken dir für die, die hier sind und für die, die mit uns wo auch immer verbunden sind. Und wir danken dir, dass überall jetzt dein wunderbarer Geist wirkt. Wir bitten dich, dass deine Worte in der Verkündigung in unseren Köpfen, unseren Herzen, unseren Händen und Füßen ankommen. Dass über all dem du, der Allmächtige, gepriesen, angebetet gefürchtet, geehrt wird. Danke, dass wir dir auch unser Land anvertrauen dürfen, auch mit all der konkreten Not, die da ist. Danke für alle, die helfen, die mittun. Erbarm dich derer, die da in große Not geraten sind. Danke, dass wir dich aber auch grundsätzlich bitten dürfen, dass auch in unserem Land und Volk die Türen wieder aufgehen für dich, den einzigen, den lebendigen, den allmächtigen, unseren Gott und Vater, in Jesus Christus. Anbetung sei dir. Amen.
Nächstes Jahr jährt sich zum 110. Mal das Unglück, dass die Titanic, das Technikwunder der damaligen Zeit, untergegangen ist. Das war ja schon fast, um auf das Thema auch von heute begrifflich zu kommen, ein Menetekel für eine technikgläubige Zeit. Die Titanic, das galt als das Wunder schlechthin in ihren Tagen, war das größte Schiff, das damals auf den Weltmeeren fuhr, also so lange fuhr es ja nicht, es war ja die Jungfernfahrt, bei dem es untergegangen ist, 269 Meter lang. Und wenn Sie Bilder gesehen haben, diese vier großen Schornsteine. Ob es wirklich wahr ist, dass Captain Smith über den Stolz der White Star Line, dieses große Schiff, gesagt hat, nicht einmal Gott könne dieses Schiff versenken, das weiß ich nicht. Aber es galt wirklich als unsinkbar und Captain Smith hat deswegen verzichtet, Notfallraketen mitzunehmen. Und das spielte nachher noch eine Rolle, weil als das Schiff begann zu sinken, da war ein anderes Schiff nur 10 bis 19 Seemeilen entfernt und die sahen, dass da was geschieht. Aber die hatten nur Feuerwerksraketen dabei. Und im Unterschied zu den Notfallraketen steigen die nicht sehr hoch. Und dann haben die geguckt und dann haben sie gesagt, ja, die machen einfach eine Party. Das sind ja Feuerwerksraketen. Außerdem hat man nicht genug Rettungsboote an Bord genommen, nur für circa 1200 Leute, 2200 waren an Bord und. Und dann kam es, dieser Eisberg, der gerammt wurde und das unsinkbare Schiff ist gesunken. Und so wie die Titanic als unsinkbar galt, so war in den Augen der Babylonier diese riesige Palastzitadelle in Babylon. Uneinnehmbar. Die Stadt war schon eingenommen, aber diese riesige Palastfestung von hohen Mauern und Wasserstraßen umgeben, sie galt als uneinnehmbar. Aber auch hier, wie die Geschichte zeigte, war es ein tödlicher Irrtum. Wir kommen zum 11. Teil der fortlaufenden Daniel-Auslegung und ich habe es überschrieben, Belsazars Tanz auf der Titanic und der Eisberg Gottes. Also wenn Sie jetzt eine Stunde, naja, so lange mache ich nicht, 40 Minuten auf den Eisberg warten, das ist nur im übertragenen Sinn, es wird wirklich kein Eisberg kommen. Aber es kommt etwas, was in den Weg gestellt wird. Belsazars Tanz, wer war denn eigentlich dieser Belsazar? Sein Name ist schon Nomen est Omen, Bel, also einer dieser Götter, beschütze den König und er war eigentlich Kronprinz und regierte als Kronprinz von 552 bis 539 vor Christus. Woher weiß man das? Außer geschichtlichen Quellen wird es auch in der Bibel deutlich, denn er sagt ja zu Daniel, du wirst der Dritte, also nicht der Zweite, wenn er der Oberste gewesen wäre, du wirst der Dritte im Königreich sein, weil sein Vater Nabonid, man weiß gar nicht genau warum, sich lange Zeit, viele Jahre, über ein Jahrzehnt in Arabien aufgehalten hat, aber er war sein Vertreter und wurde auch als König angesprochen. Nun, dieses historische Geschehen, das diesem Bericht zugrunde liegt, das ist auch im Buch Daniel selber besonders verankert. Es sind die letzten Stunden. Andreas Schäfer sagte mir gestern, es wäre der 18.10.539 vor Christus gewesen. Wusste ich noch gar nicht. Ich glaube, er war dabei, aber das gibt tatsächlich geschichtliche Verortungspunkte, die das nahelegen, sodass man das ziemlich genau festlegen kann. Das werden wir nachher auch beim Erobern der Zitadelle sehen. Also 18.10.539 vor Christus. Es waren die letzten Stunden von Babylon und dann sind ja die Medo-Perser gekommen und haben dann über ein Jahrhundert, bis die Griechen kamen, sozusagen die Levante und auch den Nahen Osten dominiert. Und das ist ja im Buch Daniel angekündigt worden, sowohl in Daniel 2 im Standbild des Nebukadnezars, der Übergang vom goldenen Haupt zur silbernen Brustarme, als auch in der Parallelvision, die Daniel selber hatte, in Daniel 7, vom geflügelten Löwen zum gefräßigen Bär. Die Uhr Gottes war abgelaufen. Jeder Mensch hat eine Spanne von Gott zugemessen bekommen. Man darf aber deswegen nicht fatalistisch werden. Also jetzt in der Corona-Pandemie habe ich immer wieder gehört, dass Menschen ihren Glauben, was ja sehr schön ist, zum Ausdruck bringen wollten, dadurch, dass sie gesagt haben, ich sterbe an keiner Krankheit, sondern an Gottes Wille. Ich weiß, was damit gesagt werden soll, aber schauen Sie, das kann ja nicht dazu führen, dass ich sage, es ist alles egal. Ich fahre ja auch nicht in eine Kurve, wo die Straßenverkehrsbehörde ein 70er-Schild wegen scharfer Kurve hingestellt hat mit 150 rein und sage dann anschließend, vielleicht wenn ich überlebe, ich sterbe nicht an der Straßenverkehrsordnung oder an einer Geschwindigkeitsüberschreitung, sondern ich sterbe am Willen Gottes. Also das ist, verstehen Sie, das kann man so nicht sagen. Aber hier war die Uhr abgelaufen. Dieser König hat sich immer mehr verstockt. Das ist ein Wahnsinn. Die Wand kommt auf sie zu. Draußen sind schon die Truppen. Der Tod klopft an die Tür. Der Sensenmann. Wer weiß, wie bald bei einem von uns. Und die sagen, egal, weiter so. Gut, sie glaubten nicht, dass die Zitadelle erbrochen werden kann, aber trotzdem. Angesichts des Untergangs machen die ihn fest. Es ist das Ende des Lebens, ist auch Frucht oder Ausgeburt, wenn ich es negativ formuliere, des bisherigen Lebens, vielleicht des ganzen bisherigen Lebens. Es kommt in der Regel nicht unbedingt etwas Neues, sondern es wird das potenziert. Es wird auf den Gleisen, die gelegt worden sind, weitergefahren, in die Extreme. Oft. Manchmal gibt es auch Gnade, dass jemand eine Wendung machen kann. Und so, was haben sie gemacht? Sie haben die Götter gelobt. Sie haben gesoffen. Luther hat Saufen übersetzt, eigentlich ist es ein bisschen schwächer, aber vom Ergebnis her, die waren auch nicht mehr ganz nüchtern. Was für ein Wahnsinn, die letzten 24 Stunden des babylonischen Reiches. Und jetzt stellen Sie die Judenfrage, das ist ja auch komisch. Juda wurde ja 586, also wenn wir rechnen können, 47 Jahre vorher bereits besiegt und erobert und der Tempel zerstört. Also das ist eine Geschichte, die ist lange, lange, lange her. Und was hat jetzt die Belagerung durch die Medo-Perser mit den Juden zu tun? Aber es ist ein Geheimnis, das immer wieder in Unglückssituationen und auch in anderen Zusammenhängen die Judenfrage gestellt wird. Das ist natürlich mitgesteuert von der unsichtbaren Welt, die von der Wahl Gottes für dieses Volk weiß. Also eigentlich haben die ja mit der ganzen Sache nichts zu tun. Aber ausgerechnet die Tempelgefäße, die ja noch im Tempelschatz oder in den Göttertempel waren, die lassen sie holen und sie trinken daraus und verachten Gott. Das, was Gott geweiht war, das verwendeten sie, um die Götter zu loben. Was Gott ein Gräuel ist. Übrigens, Stefan und Ute, ihr werdet es wissen, heute ist ja Tisha B'Av. Heute ist ein besonderer Tag im Judentum, an dem man an die Zerstörung des Tempels gedenkt. Denn sowohl der erste als auch der zweite Tempel wurde an diesem neunten Tag des Monats Av zerstört. Man hat da auch noch andere Ereignisse darin verortet, zum Beispiel die Ermordung oder den Tod in der Schlacht von Simon Bar Kochba, dem vermeintlichen Messias im jüdischen Aufstand in den Jahren 132 bis 135 und andere Dinge. Also ein besonderer Tag, Trauer über den untergegangenen Tempel. Zweimal Tisha B'Av. Also die holen diese Tempelgefäße, begehen eine Gotteslästerung und stellen die Judenfrage. Aber eigentlich ist die Judenfrage eine Gottesfrage. Wer hat das Sagen? Am Mittwoch werde ich ja die erste Einheit von Passafest beginnen und nun hat es Gott so geführt, dass ich mich hauptsächlich mit der Frage in einem ersten Teil über das Fest Pesach damit beschäftigen wir Auserwählung und Vorherbestimmung. Das ist nicht ungerecht. Warum sind die Eskimos nicht erwählt worden? Oder was absolut verständlich wäre, die Schwaben. Weniger verständlich die Badner, aber hätte man auch machen können. Warum? Ist Gott nicht ungerecht? Und das ist eine Frage, die viele Christen nicht verstehen, weil sie mit Auserwählung und Vorherbestimmung Dinge verbinden, die von der Schrift nicht verbunden werden. Aber es ist etwas Unsichtbares in der Welt, so wie es mir auch ein orthodoxer Jude in Sfat sagte, in Safed. Er sagte, unser Ergehen und die Unruhe in dieser Welt hängt direkt mit Israel zusammen. Ein geheimes Jungtim. Aber man hat immer wieder die Juden freigestellt. Gottfried von Bouillon, einer der Führer und nachher König von Jerusalem in diesem nicht ganz hundertjährigen Königreich, der Kreuzfahrer im 12. Jahrhundert. Im ersten Kreuzzug, bevor die eigentlich Richtung Heiliges Land marschiert sind, haben sie schon Pogrome in Deutschland begangen. Sind durch die Judenviertel Judengas gezogen, haben totgeschlagen, die Gottesmörder. Immer wieder wird die Judenfrage gestellt und jetzt hat hier auch Belsazar die Judenfrage gestellt und die mit ihm an diesem Saufgelage waren. Kommen wir zum zweiten Teil, der Eisberg Gottes. Jetzt kommt er. Das Menetekel, erster Teil, Daniels Gerichtswort, zweiter Teil und der Untergang, dritter Teil. Das Menetekel ist ja ein sprichwörtlich geworden, das ist ein Menetekel. Das ist ja von der Bibel entlehnt. Das ist ein Zeichen des Untergangs, des Gerichts. Und dann bricht mit einem Schlag die ganze Herrlichkeit zusammen. Dieser stolze König, ganze Prunk und Pracht und Glanz und der Hofstaat. Und dann danach, er sieht die Hand an der Wand und das ist ja auch unheimlich. Jetzt stellen Sie mal vor, es würde plötzlich eine Hand, nur eine Hand, das wäre ja schon unheimlich genug. Und die schreibt etwas, Sie können es nicht lesen. Nun waren die sehr gläubig, also genau genommen waren die sehr abergläubig. Die haben nämlich immer auf Zeichen aus der unsichtbaren Welt der Götter gewartet und das ganze Leben bestand mit darin, die Zeichen der Götter richtig zu deuten. Es wurden Eingeweide geschaut vor großen Schlachten, es gab Astrologie, wie gesagt, der Auspismus, also diese Beschauung eines Opfertiers und Träume. Immer dachte man, die Götterwelt redet. Und es war ganz besonders schlimm, wenn man den Eindruck hat, die Götter haben was gesagt. Das war ja von der Welt, die sie nicht im Griff hatten. So eine Hand. Und es galt als ganz schlechtes Omen, wenn man das Zeichen nicht lesen und deuten konnte. Und deswegen gerade noch dieser stolze König, bestimmt erhöht, gesessen. Und dann schlottern ihm die Knie. Die Bänder seiner Knie lösten sich. Wir haben ja von Rembrandt 1635 ein Bild und ich habe es Ihnen aufs Text- und Programmblatt drucken lassen und Sie sehen es jetzt auch noch mal an die Wand geworfen und Sie sehen, wie Rembrandt, wie so viele so treffsicher den Gegensatz dargestellt hat und da war es vorbei mit der Fete, da war die Stimmung im Eimer, da war die Angst da. Ich habe auch ein bisschen ein monumentaleres Bild von einem Russen gefunden, auch das können wir uns kurz anschauen. Er hat etwas anders dargestellt und hier ist sehr dargestellt der Gegensatz und dann auch die Panik. Finger wie von einer Menschenhand, so heißt es in Vers 5, geschrieben auf einer getünchten Wand. Übrigens, der Finger Gottes taucht in der Schrift immer wieder auf, zum Beispiel auch beim Pharao. Als Mücken, als aus dem Staub der Erde, die dritte oder vierte Plage war das, ich glaube die vierte, da konnten die Zauberer, die Okkultisten, die Priester der damaligen Zeit, das Wunder konnten sie nicht nachmachen. Die ersten konnten sie nachmachen. Holz zur Schlange und so weiter, konnten sie auch machen. Und dann sagen sie dem Pharao, das ist der Finger Gottes. Der Finger Gottes. Die Hand Gottes. Also sie sind erschrocken und nun wird ja Daniel gerufen. Das führt uns zum zweiten Teil beim Eisberg Gottes, das Gerichtswort. Der ist ja quasi fast vergessen gewesen, irgendwie aber doch noch gehörte er zur Elite. Er lebte immerhin in dieser Palastzitadelle, so circa 80 muss er gewesen sein. Und jetzt spricht ihn dieser König, der gerade noch so protzend war und so stolz und so hochmütig und jetzt voller Angst, aber ohne dann, wie wir sehen werden, den richtigen Schluss zu ziehen. Jetzt spricht ihn dieser König Belsazar an. Bist du, Daniel, die Königin Mutter hat in Erinnerung gebracht, einer, der Gefangenen aus Juda. Hallo, guten Morgen. Ja, geht's noch? Der ist jetzt 66 Jahre circa in Babel. Spitzenämter, zweiter Mann, alles Mögliche. Und das Erste, was er ihm sagt, bist du ein Exilierter. Das ist auch so interessant, dass Gott das nicht zulässt. Die Juden kommen nicht raus aus der Judenfrage. Das meine ich nicht negativ, sondern nur einfach eine Feststellung. Das Erste, was er ihm sagt, bist du ein Exilierter, bist du ein Jude. Nicht, ich weiß ja, mein Großvater und so weiter und ich habe dich ein bisschen vergessen, tut mir leid, ich wollte immer mal vorbeischauen, aber die Termine und so, ja. Nein, er spricht ihn als Exilierten an. Das haben ja leider Juden auch immer wieder erfahren in schrecklichen Verfolgungssituationen. Also es gab in Deutschland in den 30er, 40er Jahren gab es Juden, die gesagt haben, ich bin Deutscher, ich bin Deutscher, ich bin Deutscher. Und irgendwann hatte ich mal einen Urgroßvater oder sonst irgendwas jüdischer Abstamm oder Mutter. Da haben die Nazis geantwortet, du bist Jude, du bist Jude, du bist Jude und du wirst deportiert. Gola ist verächtlich. Aber Daniel ist ein mutiger Mann und er ist, wie wir auch noch sehen werden, bereit für seine Sache, für die Sache des Herrn zu sterben. Und er liest ihm, wie man so schön sagt, die Leviten. Mein König, der Gott der Höchste, hat deinen Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Er tötete und demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz überhob, er stolz, hochmütig wurde, da wurde er vom Thron gestoßen. Wir haben darüber gesprochen, diese Geisteskrankheit der Boanthropie, die tiefe Demütigung, bis das Ende des Gerichts, bis er lernte, bis er erkannte, dass Gott der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber du, jetzt kommt der zentrale Vorwurf. Atahaish heißt bei David. Nathan, du bist der Mann, Volltreffer. Treffer und versenkt beim Schiffe versenken. Treffer und versenkt. Volltreffer Gottes. Aber im Unterschied zu David, der sich unter diesem Volltreffer Gottes demütigt und beugt, ist zwar Belsazar getroffen, demütigt sich aber nicht. Aber du hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du alles wusstest. Da sehen wir immer wieder den Zusammenhang, der von Gott Offenbarung bekommen Habende, egal in welchem Umfang, steht in einer größeren Verantwortung wie der nichts weiß. Schon allein deswegen kann ein Christ, der die Bibel hat und in den Gottesdienst gehen kann, in die Bibelstunde und so weiter, nicht sagen, ich lebe, wie die Welt lebt, denn wir sind Wissende, also mehr noch, Erkennende hoffentlich, aber versteht ihr, Wissende. Der Unmündige, was will man erwarten? Ein Unmündiger, da werden die Eltern zur Rechenschaft gezogen, wenn sie nicht aufpassen und die Dinge in die rechte Bahn lenken. Aber der Wissende, sie wissen doch so viel. Manche kommen 50, 60 Jahre schon hierher, haben die Bibel 3 und 4 und 5 und 10 und 20 und 30 Mal gelesen. Da stehen wir auch ganz anders in der Verantwortung vor Gott. Auch die Leiter der Gemeinde, viel strengerer Maßstab. Du hast das alles gewusst. Und jetzt kommt der Frevel, und trotz allem hast du dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Darum hat er die Hand und Schrift gesandt, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Mene, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Vielleicht kommt daher auch unsere Redewendung, deine Tage sind gezählt. Tekel, man hat dich auf der Waage gewogen, zu leicht. Der Mensch ohne Gott ist Spreu, die im Wind vergeht, sagt Psalm 1. Oder Jesaja 40, Vers 15, wie ein Tropfen am Eimer. Kümmert sich keiner groß drum. Wenn Sie in den nächsten Tagen, wenn die Temperaturen wieder steigen, Garten gießen und Ihren Wassereimer füllen oder Ihre Gießkanne, und da ist da 1, 2, 3, 4, 5, 10 Tropfen am Rand, das interessiert Sie nicht. Da bleibt nichts wie Spreu, die verweht wird. Keine Frucht. Wenn man die Herrlichkeit Gottes im Glauben nicht reflektiert, hat man kein Persönlichkeitsgewicht. Man sagt ja, das ist eine gewichtige Persönlichkeit. also ich bin das in jedem Fall, aber jetzt im übertragenen Sinn, eine gewichtige Persönlichkeit. Da hat was zu sagen, da ist etwas da. Und gewichtig im Sinne Gottes, etwas auf die Waage bringen, bedeutet, die Herrlichkeit, die Kavod Gottes zu reflektieren durch den Glauben an dem, der Gewicht hat, der zählt, verbunden zu sein. Und dann, Peres, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Jetzt kommt der Untergang, der dritte Teil vom Eisberg Gottes. Dabei fand Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte, also sein Wort hält er, hat es ja versprochen, und ihm eine goldene Kette um den Hals geben. Und er ließ von ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Ist doch verrückt. Er ist doch verrückt. Er kann sagen, schön, du hast dein Wort gehalten, wunderbar, das Wort des Königs ist Verlass. Aber das ist doch nicht wichtig jetzt. Das ist doch nicht wichtig. Gott hat doch die Hand nicht geschickt, dass der Daniel nochmal in Purpur gekleidet wird. Sondern Gott hat die Hand geschickt und die Schrift an der Wand und den Daniel als Prophet, der sie deutet, dass dieser Mann umkehrt. Dass er die letzte Chance ergreift, sich vor Gott zu beugen und zu demütigen. Dann müssen Sie sagen, ja, aber wer dann, wenn Belsazar das getan hätte, wären dann die Perser nicht in die Palastzitadelle eingedrungen? Ich glaube trotzdem, er wäre wahrscheinlich trotzdem umgekommen. Aber glauben Sie, es ist ein Unterschied, ob man in der Beugung vor Gott stirbt oder nicht. Wir sehen es zum Beispiel bei Achan. Es war ja einer, der von den gebannten Dingen in Jericho genommen hat, im Zelt versteckt hat, gedacht, das ist so eine Verschwendung da, alles dem Herrn und so, was will der Herr mit Gold und Silber und so einem schönen Mantel, aber ich kann es gut gebrauchen. Und er nahm etwas von dem, was dem Herrn zustand aus Jericho und legte es in sein Zelt und dann wurde es losgeworfen, es wurde offenbart, da ist ein Frevel begangen. Und dann sagt Josua zu ihm, gib Gott die Ehre, gib Gott die Ehre, ja wie? Indem du jetzt, ich meine, er war eigentlich schon überführt, aber es macht einen Unterschied. Und er sagt, ja, ich habe gesündigt, das und das habe ich getan. Glauben Sie mir, man stirbt anders. Es ist nie zu spät. Also, beziehungsweise es ist zu spät, aber man hat bis zuletzt eine Möglichkeit. Aber da tritt auch etwas wie Verstockung auf, was ich ja am Anfang schon bereits erwähnt habe. Kein Wort der Buße. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Gerhard Meyer sagt, in diesem Moment wird Belsazar zur Symbolfigur des aus der Realität flüchtenden Menschen, der sich für allmächtig hält, während wenige Schritte von ihm entfernt sich schon der Tod auf die Abholung vorbereitet. Und deswegen finde ich auch die Corona-Pandemie von der Seite her gut, dass Gott mal einen Lockdown über die Welt verhängt hat. Denk mal nach. Dieses Rennen, dieses Treiben, dieses Wachstumgläubigsein, dieses Umweltfressende, diese Spaßgesellschaft, diese Gottverachtende, da hat Gott mal einen Stopp gesetzt. Ich befürchte, dass es bei vielen nicht zur Umkehr führt. Wofür eigentlich alles? Warum lebe ich? Ich bin jetzt 57, irgendwie, Sie mögen lachen, weil etliche von Ihnen sind auch schon älter und sagen, was will der junge Kerl da eigentlich sagen? Aber irgendwie habe ich schon den Eindruck, das Leben verrinnt so schnell. Und was bleibt? Die Spreu, die der Wind verweht. Kein Gewicht, nichts Bleibendes. Viel Wind hat man vielleicht gemacht, sich wichtig getan und aufgeblasen und in der Welt versucht, etwas darzustellen. Menschen konnte man täuschen, Gott nicht. Wie Spreu. Und das führt uns in die Schlussgerade. Nochmal Gas geben. Man kann ja negativ Gas geben. Belsazar hat ja negativ Gas gegeben. Also sozusagen, bis zum Schluss machen wir noch eine Party. Das ist ja das Verrückte, dass das da immer wieder gab. Also wenn Sie Geschichtszeugnisse lesen in den apokalyptischen Endtagen des Führerbunkers im April 45, da sind die zum Teil in die Reichskanzlei rübergegangen, die schon größtenteils zerstört waren, und haben noch mal richtig gesoffen und gehurt. Es gab Generäle, höchste Generäle, vor allem nach dem Selbstmord Hitlers, die sie nur noch besoffen haben und bis sie erschossen haben. Da war kaum einer, der gesagt hat, jetzt nehme ich noch mal was in die Hand. schon rein menschlich oder versuche noch Schlimmeres zu verhindern oder versuche mich zu retten. Eine Lethargie, ein in den Untergang treiben. Das ist nochmal Gas geben. Stalingrad, der Gröfatz, so wurde Hitler nach dem Frankreichfeldzug genannt. Es war ein Ehrentitel, aber die Soldaten, die litten und starben an der Ostfront, haben das natürlich nicht positiv gemeint. Gröfatz, größter Feldherr aller Zeiten. Ich glaube, Göring oder Himmler hat Hitler so bezeichnet nach dem sechswöchigen Frankreichfeldzug. Stalingrad, die 6. Armee ist dem Untergang geweiht, November, Dezember 1942. Haltebefehl, es geht niemand zurück, keine Linie wird zurückgenommen. Zehntausende den Tode geweiht, sinnlos verheizt. Bei Hitler haben wir noch eine weitere Parallele. Kennen Sie diese makaberen Bilder? 20.04.1945, Hitler gezeichnet vom Medikamentenmissbrauch, vom Attentat Stauffenbergs, 20. Juli 1944, die Hand zittert, er hält sie so in den Rücken, das sind die letzten Bildaufnahmen. Und da steht so die Hitlerjugend vor ihm. Buben, Volkssturm waren ja Kinder und alte Leute, zum Teil, also ich habe beinahe gesagt, mit Holzgewehren, sinnlos verheizt, wie Stalingrad. Und er zeichnet sie aus und schickt sie dann in den Tod. Tätschelt noch die Wange. Man kann Gas geben. Man soll Gas geben. Man soll sich am Schluss noch mal ganz besonders konzentrieren. Aber es kann leider auch in die falsche Richtung gehen. Aber es kann auch in die richtige Richtung gehen. Allerdings muss ich sagen, bevor ich jetzt auch auf die positiven Aspekte komme, unsere Zeit kommt mir als Kulminationszeit der Zeit des bösen gegenwärtigen Zeitlaufs vor, als wird nochmal richtig Gas gegeben. Jetzt lasst uns da reißen seine Seile und Bande, jetzt wird aber alles schlechter. Grenzen, Sprachgrenzen, alles wird, was Gott errichtet hat in der gefallenen Welt, um die Sünde am Ausreiben zu verhindern, wird alles weggesprengt. Technikwahn, Machbarkeitswahn. Ohne Gott schaffen wir ein Paradies. Ohne Gott schaffen wir einen neuen Menschen. Als ich die Tage für Israel, die besonders in der Mitte standen, an diesen Israel-Tagen, so rum geht's, hatte ich auch ab und zu mit Daniel Yahav vom See Tiberias telefoniert. Der konnte ja da nicht kommen und wir haben ihn dann nur online zugeschaltet. Und dann sagt er, das war kurz nach diesem Eurovision Song Contest. Ich habe das ja nicht geguckt, ja. Sie dürfen es von mir aus auch gucken, ist mir egal. Also Eurovision Song Contest. Und da hat doch eine Band gewonnen. Dann habe ich dann doch mal reingeschaut, nachdem er das gesagt hat. Das war eine italienische Band und ich habe nun nichts gegen diese italienische Band. Aber, und das wurde dann auch analysiert, halbnackt satanische Tänze. Und Daniel Haaf sagte, das gibt's doch nicht. Das ist westlich-christliches Abendland in Anführungszeichen 2021. Und es wird immer schlimmer und immer schneller. Die Wand kommt, gib nochmal Gas. Man hält Lüge für wahr, das Finstere für Licht, das Böse für Gut. Schon Maleachi sagt, ihr nennt Böses Gut und Gutes Böse. Wissen Sie, und da können 98% dafür sein, dass das so richtig wäre. Das interessiert doch überhaupt gar nicht. Es interessiert eine Stimme, was gut und was böse ist, und das ist die Stimme Gottes. Aber die will man ja nicht mehr hören. Der Stolz, der Glaube an sich, seine Überlegenheit, der Machbarkeitswahn, der Technikwahn. Agur sprach bereits prophetisch von unserer Zeit. Eine Generation, die dem Vater flucht und die Mutter nicht segnet. Eine Generation, die in ihren Augen rein ist und ist doch nicht gewaschen von ihrem Unflat. Eine Generation, wie hochmütig ihre Augen und überheblich ihre Wimpern. Sie, ich war ja jetzt bei Kurt Schneck eine Woche da in Kärnten. Und da habe ich doch glatt gelesen in Berlin, da gab es eine Demonstration für das Frauenrecht auf entblößtem Oberkörper. Haben Sie es verfolgt? Ich dachte, mich laust der Affe, wie blöd kann man eigentlich noch sein? Na gut, 90% aller Männer haben gesagt, für dieses Recht sind wir auch. Ich habe gesagt, bitte von mir aus November bis März können Sie das machen. Aber wie dumm kann man sein? Das soll Emanzipation und Frauenrechte sein. Wie ein Mann seinen Oberkörper auf Kinderspielplätzen entblößen zu können? Ich verachte die Menschen nicht. Gott liebt sie, wie er mich und dich liebt. Aber man merkt, es geht gegen die Wand. Gib noch mal Gas. Es wird immer verrückter. Der Laden wird immer bunter und immer kränker. Überheblich ihre Wimpern. Eine Generation, deren Zähne Schwerter sind und Messer ihr Gebiss, um wegzufressen die Elenden, die Millionen von Abgetriebenen sind die Elendsten, um wegzufressen die Elenden von der Erde und die Armen weg aus der Mitte der Mehrheit, so Sprüche 30. Die Lüge ist gesellschaftsfähig. Dumm ist, wer es nicht macht. Wie, du gibst beim Finanzamt alles ehrlich an, oh wei, oh wei. Von welchem Planeten kommst du? Ich habe von einer Start-up-Unternehmerin, die erfolgreich ist, gelesen. Da hat sie gefragt, ihre Erfahrungen und Fördermöglichkeiten und so weiter. Und dann sagt sie doch glatt, den größten Fehler, den ich gemacht habe bei der Gründung des Unternehmens in der Anfangsphase, war, ich war ehrlich. Und dachte ich, wow, wenn das dein größter Fehler war. Aber es gibt auch so einen positiven Schlussspurt. Nicht die Wand kommt, es geht dem Herrn entgegen. Ich will mich konzentrieren. Ich will nicht in dieser Welt noch mehr Spreu und Unfruchtbares haben. Ich will nicht noch mehr im Glanz und Pomp dieser Welt, die sowieso vergeht, leben, sondern ich will mich auf das Wesentliche konzentrieren. Und wir spüren doch, wie wir in der Zeit der Ausreife leben. Was wollen wir denn noch erreichen? Josua, alt geworden, das sagt nicht, naja, jetzt kann ich mal die Füße hochlegen und noch ein bisschen auf den Bergen Israels das Leben genießen. Er macht noch einmal einen großen Tag und ermahnt das Volk und dann kommt dieses bekannte Wort, das manche vor allem in der Schweiz an ihre Türbögen oder Häuser geschrieben haben, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Jetzt erst recht, volle Pulle. Samuel, alt geworden, hatte ja die Geschichte Elis in Erinnerung, der seine Söhne da gewähren ließ. Und das wurde dem Haus Elis zum Gericht. Deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Er hat sie selber noch zurückgenommen, selber noch. Aber jetzt kommt's. Er sagt, ich will noch mal alles klären, bevor ich von dieser Welt abtreten will. Gibt's irgendwas, was noch zu klären wäre zwischen uns? Wo habe ich etwas getan, was nicht in Ordnung war? Gib noch mal Gas, aber nicht gegen die Wand. In der Sache des Herrn, klär, was zu klären ist. Verschieb's nicht auf droben. Manche machen allerdings schlapp. Ich habe Asa vor Augen, diesen König, der vor allem unter der Anleitung eines Priesters so wunderbar den Götzendienst beseitigt. Er hat sogar in der Frage, in der viele Glaubensmänner und Frauen scheitern, ist er standhaft geblieben. Er hat seine Mutter entfernt. Sie durfte nicht mehr, das war ein Amt, Gebieterin sein, weil sie der Aschera ein Götzenbild machte. In der Familienfrage scheitern die meisten. Eigen Fleisch und Blut, da werden geistliche Dinge nach hinten gestellt. Also selbst das hat er gemacht, der Asa. Und dann am Ende so tragisch. Er macht Dinge, die Gott nicht gefallen. Gott sendet einen Propheten, damals Seher genannt. Er ärgert sich über ihn, eigentlich über Gott, legt ihn ins Gefängnis, in den Block und weicht von Gott ab, tat einigen vom Volk Gewalt an, erkrankte dann als Gottes Gnade, erkrankte er, um nochmal umzukehren. Seine Krankheit, so heißt es, war überaus schwer, aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Wie tragisch. Und es möge doch Gott uns schenken, dass wir je länger, je mehr ganz mit dem Herrn, so wie es mir Friedhold Vogel nach dem Tod seiner ersten Frau, sind wir zusammen darunter gelaufen. Und dann sagte er, jetzt erst recht, ganz für den Herrn. Nicht, ich habe jetzt genug evangelisiert und ich habe genug getan, jetzt darf ich auch mal ein bisschen. Jetzt ganz für den Herrn. Gib noch mal Gas. Ich denke an einen Bischof aus Uganda, John Greize. Ich kann kein Swahili, mögen wir verzeihen, wenn das falsch ausgesprochen ist, oder man in Uganda gar kein Swahili spricht, das weiß ich auch nicht. Jedenfalls in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen, Bischof geworden. Er hat zum Beispiel dem Werben der anglikanischen Kirche, die da Einfluss gewinnen wollten in dieser Erweckungsbewegung, um die Jahrtausendwende dem Druck widerstanden. Er sagte, keep your money, we will remain our faith. Das heißt, behaltet euer Geld, wir behalten unseren Glauben. Und da war in Deutschland der Bruder, der ihn in Deutschland so auch begleitet hat. Dann waren sie auf ein bisschen was einkaufen und so. Und dann sah er ein Jackett, das hat ihm gefallen und das war noch auch deutlich reduziert. Das kostet nur noch 60 Euro. Und dann sagt der Bruder, den Begleiter, schenke ich dir. Sagt er, das auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich kann doch nicht als Bischof aus Deutschland mit so einem Jackett kommen und meine Brüder hungern. Was hat er dann gekauft? 30 Paar Socken für seine Pastoren. In der Spur bleiben. In der Spur bleiben. Ich weiß nicht, wo sie gerade stehen. Es nützt nicht nur immer sagen, früher, früher. Und was haben wir alles? Jetzt. Jetzt, sagt der Herr. Jetzt gilt's. Jetzt zählt's. Nicht gegen die Wand fahren, nicht Kopf in den Sand, Augen auf, aber Konzentration auf ihn, ganze Sache mit dem Herrn. Jetzt erst recht. David hat das so wunderbar getan und damit komme ich auch schon ziemlich ans Ende. Was war ihm denn am Ende seines Lebens wichtig? Dass der Mann, den Gott wollte, nach ihm König wird, Art 1 und Art 2, das Haus des Herrn. Ach, war der dumm. Hätte doch mal irgendwie eine schöne David-Statue, wenn Michelangelo schon gelebt hätte. Der hat das ja so wunderbar im Mittelalter gemacht. Ob der so aussah, weiß ich nicht. Aber ein Brunnen, ein Palast, irgendwas Schönes noch, was der Nachwelt, dass ich nicht so untergehe, dass ich nicht in Vergessenheit gerate. Alles nicht wichtig. Alles nicht wichtig. Der Name des Herrn. Ich will dem Namen des Herrn ein Haus bauen. Dass Gott es dann nicht so wollte, ist etwas anders. Und dass er ihm antwortet, ich will dir ein Haus bauen, das ist die Führung Gottes. Schauen Sie, und das Haus Gottes, das sind doch heute die lebendigen Steine, das sind doch die Glieder der Gemeinde, das sind doch Christen. Und Israel gehört auch eines Tages dazu, als ganzes Volk. Ich will dem Herrn ein Haus bauen. Jetzt erst recht, Vollgas. Was wollen Sie noch in allen möglichen Clubs und Sportvereinen und was weiß ich? Sie dürfen überall dabei sein. Ich habe da nichts dagegen. Sport ist auch gut. Peter hat mich wieder ermahnt vor der Stunde. Ich habe nichts dagegen. Nur verstehen Sie, wo liegt mein Schwerpunkt? Wofür lebe ich? Wofür bin ich bereit, mich einzusetzen, zu engagieren? Kraft, Zeit, Geld, Nerven. Was wollen wir noch? Was glauben wir, wo es hingeht? Ich will nicht gegen die Wand fahren. Ich will nochmal auf die Titanic zurückkommen. Da war ja ein Mann an Bord, John Harper, 39-jährig, in den eisigen Fluten umgekommen. Er war zuvor in der Moody Church in Chicago. Ich glaube, Chicago ist der richtige Ort. Und da gab es eine kleine Erweckung, ist aber nach England zurückgekehrt. Sie haben ihn wiedergerufen und er hat dann eine Passage über den Atlantik gebucht. Und eigentlich auf einem anderen Schiff. Und dann wollte er aber dann doch an diesem Technikwunder, also nicht, weil er da so technikgläubig war, aber er wollte gerne auf der Titanic mit seiner 6-jährigen Tochter fahren. Und dann kam jene Nacht, er hat am Morgen noch den Gottesdienst besucht, an dem Tag oder in der Nacht, wo das Schiff untergegangen ist. Es war ein strahlend schöner Tag. Die Sonne scheinte, ich muss oft an unsere Zeit denken, also zumindest in meinen Regionen der westlichen Welt. Es war ein strahlend schöner Tag. Die erste Klasse hat gefeiert und getanzt wie immer. Die Reggae-Band hat bis Mitternacht gespielt, es war alles super. Aber der Sensenmann stand vor der Tür. Und dieser John Harper, der hat seine Rettungsweste ausgezogen, hat seine 6-jährige Tochter in die Obhut eines Besatzungsmitglieds gegeben. Sie wurde gerettet, sie hat überlebt, hat seine Rettungsweste, die er bekommen hat, selber ausgezogen, sie einem gegeben, der sie keine trug und lief durch das ganze Schiff und hat gesagt, Kinder, Frauen und Ungerettete in die Boote. Mit Ungerettete meinte er nicht die, also sozusagen nicht vom Schiffsunglück gerettet sind, sondern Ungerettete, die nicht zu Jesus gehören. Noch im Wasser treibend, das weiß man deswegen, weil das später Aguilar Webb berichtet hat, schwamm er zu einem hin, da lebt man ja nicht lange in so eiskaltem Wasser, und hat gesagt, ob er wüsste, wo er jetzt hingeht. Nein, wüsste er nicht. Ob er heiß gewesen sei, nein, wüsste er nicht. Da hat ihm etwas von Jesus gesagt, dann trieb das ihn wieder weg. Und dann sind sie ihm nochmal kurz begegnet und hat ihn wieder gefragt. Und dann hat er ihn nie wieder gesehen. Und dieser Webb wurde in dieser Nacht in den eiskalten Wassern der des Polarmeeres, muss man sagen, bei Neufundland, kam er zum Glauben. Bis zum letzten Atemzug. Ach, was wäre das schön. Was wäre das schön. Jetzt nochmal Gas geben. Herr, wie viele Jahre habe ich noch? Jetzt nochmal Gas geben. Noch keine großen Schmerzen und nichts. Jetzt nochmal Gas geben. Und wenn was anderes kommt, nochmal Gas geben. Dann gibt es eben auf einem anderen Weg auch eine Möglichkeit, Gott zu dienen. Und ich möchte schließen, indem ich Sie frage, auf welchem Weg Sie unterwegs sind. Tanzen wir auf der Welt-Titanic dem Untergang entgegen oder verlieren wir am Ende den klaren Kurs wie der König Asa oder nutzen wir wie David John Harper die verbleibende Zeit und bleiben in der Spur Jesu? Amen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Wir stehen nun vor dir und du stellst uns die Fragen aller Fragen. Wie halten's wir mit dir? Du hast deinen Sohn gesandt, um Sünder selig zu machen, Verlorene zu retten. Herr Jesus, schenk, dass wir hören. Schenk, dass wir uns etwas sagen lassen. Schenk, dass wir diese Zeit, die du uns hier auf Erden gibst, nicht verdrödeln, nicht in der Sünde am Eigentlichen vorbeigehen, sondern bestimmungsgemäß für dich leben, dir Raum geben, dass etwas werden kann, was dir gefällt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.